Moin Moin! Ich begrüße euch zur zweiten Ausgabe des Radio Rechencast, dem Podcast rund um die Themen des verteilten Rechnens sowie alle Themen und Themengebiete, die sich auf den verschiedenen Webinhalten des gemeinnützigen Vereins Rechenkraft.net und natürlich auf allen anderen DC-Seiten tummeln. Mein Name ist Maximilian Frankenstein und wer mehr Informationen zu meiner Person haben möchte, kann mir eine E-Mail schreiben oder sich den letzten Podcast auf die Ohren geben. Die Themen der heutigen Folge werden sein: verteiltes Rechnen, welches für Starters erklärt wird, was Boink ist, was man bei Distributed Thinking machen kann und was Stephen Hawkins letztens bzw. in der letzten Zeit gesagt hat. Doch bevor ich anfange, möchte ich mich für die Rückmeldungen zur ersten Folge bedanken. Danke an euch alle! Das viele positive Feedback, die konstruktive Kritik und alles, was sonst noch gepostet, gesagt und getwittert wurde, wird seinen Weg in die kommenden Ausgaben finden. Besonderen Dank auch an Andreas Horn, der mir bei der Umsetzung einiger Grafiken, Videoimplementationen und anderen Ideen geholfen hat. Und natürlich auch Dank an Dunuin, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, der mir über das Forum von Rechenkraft.net tolle Ideen für kommende Folgen und Umsetzungsdetails mitgeteilt hat. Und hier mal die Wünsche der Zuhörer. Neben mehr Projektvorstellungen bzw. für Laien erklärte Informationen, auch zu Tools für verteiltes Rechnen, über Geschichtliches bzw. über die Entwicklung von Distributed Computing, Boink auf ARM-Chips setzen und natürlich Tipps zur Rechenoptimierung, gab es auch Wünsche zu mehr Newsberichten, die sich zwischen den Folgen ereignet haben. Und natürlich kamen generelle Vorschläge zur Umsetzung dieses Podcast-Projektes. Ich versuche natürlich in jeder Folge eine Projektvorstellung zu integrieren. Ob sie für Laien dann immer verständlich sein wird, kann ich nicht garantieren. Aber es besteht ja bei gewecktem Interesse immer die Möglichkeit, auf Rechenkraft.net sich weiter zu informieren. Tools, Geschichte oder Boink auf ARM wird sicherlich in einen der anderen bzw. in einen der kommenden Aufnahmen thematisiert werden. Und generell habe ich natürlich das Bestreben, alles umzusetzen bzw. eure Vorschläge umzusetzen und mich stetig zu verbessern. Aber da es sich um ein Ein-Mann-Freizeitprojekt handelt, möchte ich mich bei dem Satz eines anderen Podcast-Teams bedienen, der da lautet: Wenn's klappt. Zur letzten Folge sei noch erwähnt, dass ich die Wiki-Seite oder die Wiki-Seite von Radio Rechencast auf dem Server von Rechenkraft.net etwas aktualisiert habe. Es gibt jetzt zur ersten und natürlich zu allen kommenden Folgen eine PDF-Datei mit den wichtigsten Erklärungen, falls es mal zu schnell gehen sollte für die Ohren. So, einige meiner Zuhörer haben den Wunsch geäußert, ich möge doch noch etwas mehr auf Distributed Computing, also das verteilte Rechnen im Allgemeinen, beziehungsweise auf etwaige Sicherheitsbedenken eingehen, sodass man seinen Freunden Informationen zu diesem spannenden Thema direkt zum Zuhören geben könnte. Gesagt, getan. Ich habe mich umgehört, etwas schlau gelesen und mit anderen Profis gesprochen, wie man dieses einfache, sichere und effiziente Hobby vermitteln und etwas greifbarer machen könnte. Und deshalb möchte ich hier an dieser Stelle einen Beitrag von Lasse Kolb über Viren, Herdplatten und Missverständnisse vortragen. Lasse beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Distributed Computing, also dem Verteilen von komplexen und aufwendigen Rechenaufgaben über einzelne Computer. Selten habe er solche Unsicherheit und Missverständnisse zu einem Thema erfahren, wie es bei dem Thema verteilten Rechnen der Fall ist. Das geht bereits damit los, dass viele Leute gar nicht begreifen, was Distributed Computing genau ist und welchen Zweck es erfüllt. Erklärt man dann einem Laien, der kaum Ahnung von Computern hat, wie das DC-Prinzip funktioniert, entsteht oft der Eindruck, dass irgendwelche Computerfreaks irgendwelche schrägen Sachen machen, bei denen keiner weiß, wozu es eigentlich gut ist und was am Ende dabei herauskommt. Berichtet man aber, dass der Verein unter anderem an der Aufgabe beteiligt ist, die Malaria-Ausbreitung in Afrika vorherzusagen, Medikamente gegen Krebs, tuberöse Sklerose, Alzheimer oder AIDS zu finden, Einsteins vorhergesagte Gravitationswellen nachzuweisen, Klimavorhersagen für das 20. und 21. Jahrhundert zu machen, bei der Kartografierung des Internets zu helfen, nach Leben außerhalb unseres Planeten zu suchen, vermeintliche Verschlüsselungen zu entschlüsseln oder Genstrukturen hervorzusagen, dann wird man mit großen Augen angeschaut. Der erste Einstieg zum verteilten Rechnen dauert aber dabei keine 30 Minuten. Nachdem das Ganze also erklärt wird, dass für diese Berechnungen ein Computerprogramm namens Boink verwendet werden kann, welches fast automatisch im Hintergrund arbeitet, kommt oft die Frage nach der Sicherheit, kommt oft die Frage nach Viren und Trojanern. Was lasse nicht verwundert, denn wenn man einigen sogenannten Computerfachzeitschriften, diversen Medienberichten glauben darf, wimmelt es in der Computerwelt heutzutage nur so von Trojanern. In jeder E-Mail, in jedem Programm könnte einer versteckt sein, der einem das Online-Konto leerräumen möchte. Dazu bemerkt er, das Programm Boink, welches für die Verwaltung diverser DC-Programme entwickelt wurde, stammt von der Universität Berkeley in Kalifornien, die eine der renommiertesten Unis der Welt ist und die unter anderem für das Betriebssystem FreeBSD mitverantwortlich ist. Die PlayStation 4, also die kommende Konsolengeneration, nutzt einen engen Verwandten des Betriebssystems. Und es wird in vielen großen Firmen eingesetzt. Vielleicht sollte sich jeder einmal fragen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass diese Universität ihren Namen aufs Spiel setzt, wenn herausgefunden würde, dass in ihrem Programm eine Schadfunktion enthalten ist. Auf der anderen Seite öffnen viele Leute ohne große Bedenken E-Mail-Anhänge oder laden sich dubiose Spiele aus dem Internet herunter. Dass solche Programme unbemerkt Daten ausspionieren können, ist ihnen offenbar gar nicht bewusst oder egal. Ganz nach dem Motto, Computerspiele können ja nichts tun. Wo Spiel draufsteht, muss auch Spiel drin sein. In solchen Momenten fragt sich Lasse, wie naiv manche Leute eigentlich sind. Wer Wert auf Sicherheit legt, findet bei Rechenkraft.net entsprechende Hilfe. Abschließend sagt er, ein Computer ohne DC-Programm zu betreiben, ist aus seiner Sicht unwirtschaftlicher Leerlaufbetrieb, weil der Computer ja bezahlt wurde, aber oft nur zu 5% ausgereizt wird, was die Rechenleistung betrifft. Man kann das mit einem leistungsstarken E-Herd in der Küche vergleichen, auf dem gelegentlich eine Tasse Wasser heiß gemacht wird. Hier übrigens mit der zuvor erwähnten Herdplatte. Hätte ich die auch untergebracht. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es einfach nur Verschwendung. Wer einen Computer hat, sollte sein volles Potenzial auch sinnvoll einsetzen. Dazu muss man kein Wissenschaftler oder Experte sein. Ein gesunder Menschenverstand und 30 Minuten investierte Zeit genügen. Jetzt wurde in diesem Bericht von Lasse das Programm Boink erwähnt, also B-O-I-N-C. Zu diesem Programm, das man sich auf seinen Computer laden kann, möchte ich etwas genauer eingehen. Geschichte und Co. werden in Zukunft genauer thematisiert. Zum einen spielt es kaum eine Rolle, welches Betriebssystem der Computer zu Hause oder auf der Arbeit hat. Fast jedes Betriebssystem wird unterstützt. Also egal, ob man Linux, Mac, Solaris, Windows hat, das stellt schon mal kein Hindernis dar. Es gibt verschiedene Distributed Computing Plattformen, die jeweils verschiedene Projekte unterstützen. Für einen schnellen und leichteren Einstieg in die Materie des verteilten Rechnens führt meiner Meinung nach momentan kein Weg an Boink vorbei. Boink ist die Abkürzung für Berkeley Open Infrastructure for Network Computing und ist eins von der Universität Berkeley bzw. von deren Space Science Lab entwickeltes Open Source Framework für verschiedene Projekte. Bereitgestellt werden unter diesem Deckmantel eine einheitliche Infrastruktur bezüglich der Projektserver, Diskussionsforen und Statistiken sowie halt der entsprechende Klient. Teilnehmer an Boink-Projekten erhalten eine projektübergreifende Account-ID, mit deren Hilfe sie für alle von ihnen genutzte Projekte gemeinsame Voreinstellungen definieren können. Das bedeutet also, eine einmalige Einstellung, auch eine gewählte sicherheitsspezifische Einstellung, ist wirksam für alle zukünftigen Projekte, die man vielleicht auch noch berechnen bzw. unterstützen möchte. Wenn man ein Beispiel wählen müsste, würde ich sagen, Boink ist wie eine Spielkonsole. Man kann nur ändern, was man spielt, aber nicht das Innenleben der Konsole. Man kann wählen, was man spielt, also berechnet, indem man die Spiele-CD rausnimmt bzw. reinlegt. Startet man ein Spiel nach einem Tag wieder, geht es an der gleichen Stelle weiter. Ähnlich ist es bei Boink. Und dass diese sogenannte Client-Software schon lange auf dem Markt ist, lässt sich daran zeigen, dass bereits im September 2003 mit dem Projekt SETI die erste Boink-Version getestet wurde. Im Juni 2004 war Predictor das erste öffentliche Boink-Projekt, das nur unter diesem Programm lief. Im Oktober 2009, also ich sage jetzt mal 4 Jahre her, rechneten mehr als 330.000 Personen aktiv an den unterschiedlichsten Projekten. Es gibt momentan über 30 aktive Boink-Projekte, aus denen man wählen kann, und viele erklären ihr Ziel bereits im Namen. Zum Beispiel gibt es da Computing for Clean Water oder Discovering Dengue Drugs oder Enigma at Home, Fight AIDS at Home, Help Fight Childhood Cancer, Malaria Control oder Yo-Yo at Home. Also eine ganze Menge Projekte. Im Alpha- oder Beta-Test befinden sich über 50 Projekte. Das bedeutet, dass die Projekte noch keine offiziellen Ergebnisse liefern, aber auf die Mithilfe der Teilnehmer angewiesen sind, um die Validität zu prüfen. Wenn es klappt, kommen diese Projekte eventuell zu den offiziell aktiven. Hier sind momentan folgende Projekte zum Beispiel zu nennen: Silly P Calculation, Leiden Classical, Milky Way at Home, Mind Modeling at Home, Orbit at Home, Quake Catcher Network und Radioactive at Home oder Radioactive at Home. Zuletzt gibt es momentan 8 angekündigte Projekte und über 70 beendete. Also genug Projekte, um für jeden das passende Interessengebiet abzudecken. Wem die Projekte jetzt nichts sagen oder gesagt haben, der kann auf der Wiki- oder Wiki-Seite von Rechenkraft.net sich in kurzen Artikeln schlau lesen. Also, jetzt nochmal im Detail zum Hören. Wie klappt das jetzt? Ab auf die Webseite von Boink, Mini-Programm laden, installieren und starten, Projekt heraussuchen und sich anmelden. Das war es auch dann schon in der Schnellvariante. Immer wenn der Computer dann startet, beziehungsweise wenn er im Leerlauf mal nichts oder weniger zu tun hat, legt das Programm los und bearbeitet eine sogenannte Arbeitseinheit, Work Unit genannt. Auch Teilberechnungen sind möglich. Macht ihr den Rechner aus, geht's beim nächsten Mal einfach weiter. Wenn die Work Unit fertig bearbeitet wurde, man spricht auch dabei vom sogenannten Crunchen, wird sie hochgeladen und eine neue gezogen. Ihr seid also gerade dabei, mehr oder weniger aktiv, Wissenschaft zu betreiben. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und das ist mein voller Ernst. Wer sich immer noch nicht ganz traut, Boink bzw. verteiltes Rechnen zu unterstützen, für den gibt es die Möglichkeit, an sogenannten Distributed Thinking Projekten teilzunehmen. Also Projekte, die statt der Rechenleistung von Computern kognitive Leistungen von Menschen nutzen. Sehr häufig benötigen diese Projekte keine Installation von Programmen wie bei Boink, sondern werden von den Freiwilligen zum Beispiel über den Browser bedient. Ich nenne hier einfach mal 2 Beispiele. Bei Distributed Proofreaders geht es um die Erstellung von E-Books, also elektronischen Büchern aus freien Buchlizenzen. User bekommen eingescannte Buchseiten angezeigt und daneben eine editierbare Seite, die durch eine Texterkennungssoftware geschickt wurde. Dann vergleicht man einfach die beiden Seiten und korrigiert, falsch erkannte Zeichen. Das kann zum Beispiel mal ein U sein, welches als N erkannt worden ist, und man korrigiert das dann einfach, und so kommen dann über diese gemeinsamen erarbeiteten Seiten die Bücher zusammen und man kann sie einfach runterladen, ohne etwas dafür zu bezahlen. Das Zooniverse Milky Way Project setzt auf die Mithilfe der Internetnutzer, um Regionen unserer Milchstraße zu finden, katalogisieren und zu kartografieren, in denen neue Sterne entstehen. Da diese Regionen auf den bereitgestellten Aufnahmen wie grüne und rote Blasen aussehen, wird die Tätigkeit der Teilnehmer bei diesem Projekt als Drawing Bubbles, zu Deutsch also Blasenzeichnen, bezeichnet. Wer sich darüber weiter informieren möchte, findet im Wiki unter dem Punkt Distributed Thinking weitere Artikel. Zum Schluss noch einen Artikel, den ich aus dem Netz gefischt habe. Stephen Hawking sagt, wir haben 1000 Jahre, um die Erde zu verlassen. Game over, aus die Maus, Schluss mit lustig. Aber die gute Nachricht ist, wir werden in Zukunft die Fähigkeit haben, andere Planeten zu kolonialisieren, bevor unsere Erde kaputt geht, beziehungsweise bevor unsere Erde kaputt gelebt wird. Und den Begriff kaputt gelebt habe ich jetzt mal verwendet, da der Artikel von einer kompletten Zerstörung spricht. Die schlechte Nachricht ist aber, nur jeder 100.000ste von euch wird mitkommen, wenn überhaupt. Also wir kriegen das schon mal gar nicht mit. Ich übersetze mal den hervorragenden Artikel aus dem Englischen. Der berühmte Physiker Stephen Hawking hat berechnet, dass der Menschheit nur 1000 Jahre bleiben, um die Erde zu verlassen und andere Planeten zu kolonialisieren. Keine schlechte Annahme, behauptet der Artikelschreiber, aber laut den Berechnungen bzw. laut seinen Berechnungen haben wir nur 964 Jahre. Denn wie jeder weiß, klingen unrunde Zahlen viel genauer. So sei er im Recht und Stephen halt nicht. Stephen Hawking sagt, wir müssen weiter ins All. Wenn wir verstehen, wie das Universum funktioniert, können wir es in dem einen oder anderen Weg auch besser kontrollieren. Weiter sagt er, wir werden keine 1000 Jahre mehr auf diesem fragilen Planeten überleben. Hier mal ein Einschub von mir. Ich stelle mir gerade die Frage, ob die Pflegekraft von Herrn Hawking den aktuellen Bestseller von Dan Brown Inferno gelesen hat. Und alle Leseratten werden mich hier verstehen. Der Artikelschreiber entgegnet, sagen wir mal, wir machen in den nächsten 1000 Jahren den Planeten kaputt, richtig? Sofern wir keinen sehr erdähnlichen Planeten zur Besiedelung finden, wird's problematisch. Aber was ist so großartig, woanders hinzugehen? Was genau wird mit der Erde passieren, dass ein Massenaussterben hervorgerufen wird? Es scheint dem Autor, als wäre das Leben auf dem Mars genauso wie das Leben auf einer zerstörten Erde. Es ist halt nicht so, als könnte man vor die Tür zum Spielen gehen. Nebenbei, wollen wir wirklich eine dieser Rassen werden, die von Planet zu Planet ziehen, alle Ressourcen verbrauchen, um es dann wieder kaputt zu hinterlassen? Werden wir zu den Aliens, die wie Kinofilme uns gelehrt haben, wir eigentlich hassen sollten? Kein toller Gedanke. Was können wir tun? Was sind eure Gedanken zu diesem Artikel? Ihr könnt mir einfach wieder eine E-Mail, eine PN oder auf Facebook schreiben. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuhören, beende diesen Podcast und freue mich, wenn ihr diesen Radio-Rechencast euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Liebsten und allen Interessierten ans Herz legen würdet. Wie letztens auch, lasst eure Twitter-Accounts glühen und postet einen Link in euren sozialen Netzwerken. Wer die Intro-Musik vermisst hat oder gleich auf den Abschluss-Jingle wartet, vielleicht im dritten Podcast. Mal schauen.